Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Vielen Dank, liebe Barbara. Guten Abend auch von mir. Meine Damen und Herren, wir hören ja oft, unsere Gesellschaft sei gespalten. Also dieses Wort Polarisierung taucht überall auf. Aber so ganz klar, was das wirklich bedeutet, ist eigentlich gar nicht. Also sind wir wirklich in feindliche Lager zerfallen oder erzählen wir uns nur diese Geschichte, weil sie Konflikte sortierbar macht? Genau hier setzt der heutige Abend an und ich freue mich sehr, dass wir dafür Dr. Nils C. Kumka gewonnen haben. Er ist Soziologe am Sozium-Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen. Wie ich eben erfahren habe, seit neuestem auch Vertretungsprofessor in Bamberg. Seine Arbeit kreist um gesellschaftliche Spaltungslinien, öffentliche Debatten und politische Kommunikation. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht durch Essays in der FAZ oder aus Radiosendungen, in denen komplizierte gesellschaftliche Dynamiken verständlich erklärt. Bekannt wurde Nils Kumka vor allem mit dem Buch Alternative Fakten, in dem er zeigte, warum sich Menschen in Echokammern verfestigen und wie Wahrheit verhandelt wird. Sein aktuelles Buch heißt Polarisierung über die Ordnung der Politik. Darin erklärt er, dass Polarisierung weniger ein fixer Zustand ist, sondern ein kommunikatives Muster, eine Art Magnetfeld, das Konflikte ordnet, vereinfacht und Aufmerksamkeit bündelt. Es kann hilfreich sein, um Themen sichtbar zu machen, birgt aber auch Risiken, wenn es von populistischen Akteuren gezielt zur Eskalation genutzt wird. Die Kritik, lieber Herr Dr. Kumka, lobt Ihr Buch als analytisch klar und entdramatisierend. Statt Alarmismus bieten Sie einen kühlen Blick darauf, heißt es, wie politische Kommunikation funktioniert und was wir tun können, um Streit in einer Demokratie produktiv zu halten, anstatt destruktiv zu eskalieren. Lieber Kumka, wir sind gespannt, was Sie uns heute mitgeben werden, nicht nur theoretisch, sondern mit Blick darauf, wie wir hier vor Ort in unseren Diskussionen und Beteiligungsprozessen klüger streiten können. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Dr. Nils C. Kumka.
Ja, ganz, ganz vielen herzlichen Dank auch von mir dafür, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Vielen Dank nochmal für die Einladung und vielen Dank für die überaus freundliche Einführung. Ich bin ganz rot geworden. Das sehen Sie jetzt nicht, weil die Beleuchtung hier so ist und weil das auch, wenn ich so ein bisschen erkältet bin, ich gerade ein bisschen zum Blässe neige. Aber Spaß beiseite, ich freue mich wirklich, bei Ihnen sein zu dürfen. Und bevor ich jetzt substanziell ins Thema einsteige, dachte ich, und dann vielleicht Sie noch einen Kaffee trinken oder die Wäsche machen, aber auf jeden Fall die Kamera ausmachen, dachte ich, ein kleines Partizipationsspiel am Anfang möchte ich jetzt schon machen, ne, wenn wir schon nicht in einem Raum sind. Ich würde Sie mal fragen, wer von Ihnen macht sich Sorgen, dass unsere Gesellschaft zwischen immer extremeren Meinungen zerrissen ist? Ja? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann müssen die Hände jetzt wieder runter, weil jetzt habe ich eine andere wichtige Frage. Nämlich, wer von Ihnen ist denn in seinen Meinungen immer extremer geworden in den letzten Jahren? Naja, immerhin, ne? Wer von Ihnen macht sich denn gar keine Sorgen um die gesellschaftliche Spaltung? Das vielleicht der Vollständigkeit halber auch nochmal. Ah, gut. Also es wird in der Folge darum gehen, warum all diese Dinge nicht falsch sind, auch wenn das jetzt erstmal so wirkte, als hätte ich sie da ins Boxhorn gejagt. Ja? Es ist nicht so, dass der Eindruck von der gespaltenen Gesellschaft völliger Quatsch wäre. Es gibt da etwas, worum sie sich sorgen und worum die Menschen da draußen sich sorgen und das ist auch echt und existiert und das sollte man auch jetzt nicht vorschnell erledigen. Ich würde nur behaupten, dass es nicht da zu finden ist, wo wir alle meinen, es finden zu können. Darum wird es in der Folge gehen. Und bevor ich anfange, weil das mit den Kritiken jetzt gerade schon ankam, ich glaube, die vornehmste Aufgabe der Soziologie, wenn sie über politische Themen redet, ist es, Probleme zu klären. Ja, lösen können wir die nicht. Lösen müssen die Leute das selbst, das ist dann Politik. Wir können nur hoffen, sie so auseinander zu friemeln, wenn sie so wollen, dass man dann einen produktiveren Umgang damit findet. Das hat zwei unangenehme Nebenfolgen. Die eine ist, mitunter klingt das, was wir machen, arg nach Haarspalterei. Ich hoffe, das in der Folge entkräften zu können, indem ich schon darauf hinweise, was die Konsequenzen darauf sind, aber damit müssen Sie jetzt irgendwie um. Es wird mitunter ein bisschen haarspalterisch klingen. Und auch wenn in der Kritik immer wieder die Rede davon war, ich hätte irgendwas entdramatisiert, Das mag stimmen, wenn man das liest und dann ist man irgendwie beruhigt und das gönne ich den Leuten ja auch. Es ist allerdings nicht meine Absicht. Also die meisten Dinge sind schon wahrscheinlich ungefähr genauso dramatisch, wie sie sich die vorstellen. Mein Plädoyer ist eher eins dafür, dass trotz all der Dramatik es sich lohnen kann, die Dinge von einer Armlänge Abstand aus anzugucken und sich zu fragen, ob man sich gerade eigentlich an der richtigen Stelle aufregt. Das heißt aber um Himmels Willen bitte nicht. Nicht, dass Sie nachher nach Hause gehen und Puppe hat gesagt, ich soll mich nicht so aufregen. Das habe ich nie behauptet. So.
Wie kann ich denn?
Und mit dem im Hintergrund legen wir doch jetzt einfach mal los. Der Ausgangspunkt meines Buches war ein ganz, ganz einfacher. Es ist eigentlich egal, welche Trick Sie benutzen, ob Sie Umfragen konsultieren oder ob Sie Wörter in Zeitungen zählen oder ob Sie gucken, was Soziologinnen so in den letzten 20 Jahren veröffentlicht haben. Polarisierung treibt die Menschen immer stärker um. Es ist wirklich so, man kann das nachvollziehen über die letzten 20 Jahre in Deutschland, über die letzten 30 Jahre in den USA ungefähr, steigt die Aufmerksamkeit für das Thema Polarisierung in Öffentlichkeit und Wissenschaft gleichermaßen. Und wenn man die Leute in Umfragen fragt, worum sie sich so Sorgen machen, dann klettert die Polarisierung immer weiter nach oben. Ja, bis zu 2/3, 3/4, glaube ich, waren es in der letzten repräsentativen Umfrage, die ich dazu gelesen habe, der Deutschen, machen sich große Sorgen um die gesellschaftliche Polarisierung. Gleichzeitig ist es so, ich habe ja schon gesagt, die Sozialwissenschaft, wenn die so ein Problem findet, die steigt dem ja immer hinterher, ne? Also seit 2, 3 Jahrzehnten erforschen Soziologen recht eifrig die Polarisierung und das Problem ist, sie finden sie nicht. Vor 2 Jahren relativ viel Furore gemacht hat ein Buch von Kolleginnen von der Humboldt-Universität, Steffen Mau, Linus Westhäuser und Thomas Laux hießen sie, ja, die ein Buch veröffentlicht haben, das heißt Triggerpunkte, in dem sie eben genau das gezeigt haben. Also wenn man die Bevölkerung nach ihren Meinungen zu verschiedenen politischen Themen fragt, dann kommt dabei heraus, dass die meisten Leute sich bei den meisten Dingen erstaunlich einig sind. Und selbst da, wo die Leute sich wirklich streiten, da streiten sie sich kreuz und quer durcheinander. Diese Idee, es gäbe sozusagen 2 ideologische Lager, in die die Gesellschaft immer mehr zerfällt, ist empirisch nicht zu halten. Ja? In Deutschland wirklich gar nicht. Also mit den Daten, die wir haben, das ist immer, das muss man vorsichtshalber natürlich davor sagen, kann natürlich alles sein, dass sich das gestern geändert hat. Die Wissenschaft ist ein bisschen langsam. Aber mit den Daten, die wir haben, können wir diese 2 Lager in der Bevölkerung einfach nicht dingfest machen. Zumindest nicht so, dass sie die Bevölkerung zerteilen würden. Das heißt natürlich nicht, dass es immer irgendwelche Leute gibt, die weit auseinander liegen. Ne? Eine andere Frage. In den USA gibt es 2 Lager, aber diese beiden Lager unterscheiden sich weit weniger, als die Lager selber denken und als die meisten Beobachter annehmen. Das hat aller Wahrscheinlichkeit nach was mit dem Zwei-Parteien-System zu tun, dass das mit dem Sortieren den Leuten da leichter fällt. Trotzdem ist es eben auch da so, empirisch zeigt sich, die Leute überschätzen das grandios. Und sie überschätzen zum Beispiel auch etwas, das nennen wir denn in der Wissenschaft affektive Polarisierung. Ja, also wenn sie die Leute fragen, ob sie, also die Republikaner zum Beispiel fragen, was sie von den Demokraten halten und die Demokraten fragen, was sie von den Republikanern halten und die sagen dann, pfui Teufel, geh mir weg damit, dann haben wir eine hohe affektive Polarisierung, heißt das dann in der Wissenschaft. Und da gibt es eben auch den interessanten Befund, dass die zwar steigt, aber was viel, viel stärker steigt, ist die angenommene affektive Polarisierung. Also die Republikaner gehen davon aus, dass die Demokraten sie sehr viel mehr hassen, als die Demokraten das selber zu Papier geben und andersrum auch. Ja? Wir haben es also mit dieser paradoxen Situation zu tun, dass wir eine Bevölkerung und eine Öffentlichkeit und eine Wissenschaft haben, die der Meinung sind, Polarisierung ist ein ernsthaftes Problem, mit dem wir uns alle mal auseinandersetzen müssten, und dann finden wir es nicht. Und trotzdem, und jetzt fängt es an, wirklich kompliziert zu werden, ist es nicht so nur so, dass wir es nicht finden, sondern es ist auch noch so, dass die Leute sich von dem Umstand, dass wir es nicht finden, einfach nicht im geringsten beeindrucken lassen. Ja? Ich sagte es ja gerade schon, dieses Buch von Mau und Kollegen, es ist 2 Jahre alt, es war ein Bestseller, also ein richtig, richtig gut verkauftes Buch, das in allen Zeitungen und allen großen Radiosendern besprochen worden ist und überall wurde das als Nachricht vermeldet. Deutschland ist gar nicht so polarisiert, wie wir alle meinen. Das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie besorgt die Leute über Polarisierung sind, wie fest die Politik davon ausgeht, polarisiert zu sein und wie die Zeitschriften sich damit befassen, dass wir alle polarisiert sind. Und das ist doch einigermaßen bemerkenswert. Und genau mit diesem Puzzle, wenn Sie so möchten, möchte ich mich in der Folge ein bisschen auseinandersetzen. Und es geht nämlich genau darum, festzustellen, dass auf eine Art beides stimmt. Es ist nicht so, dass die Leute einfach paranoid sich von irgendwas verfolgt fühlen, was die Wissenschaftler dann nicht finden. Sondern es hat eben viel damit zu tun, dass die Wissenschaft, indem sie den Sorgen der Leute so direkt nachgelaufen ist, glaube ich, an der falschen Stelle geguckt hat. Es ist nämlich so, dass es etwas gibt, was wir Polarisierung nennen können, und das ist aber in erster Linie ein Phänomen der politischen Kommunikation. Das müssen Sie jetzt erstmal nur so hinnehmen, ich erkläre das gleich. Und in dieser politischen Kommunikation entsteht Polarisierung nicht, weil irgendwelche Akteure so fies und gemein sind und Polarisierung machen, sondern es entsteht in ganz verschiedenen Arenen zuverlässig immer wieder, weil es so sinnvoll ist. Verstehen Sie sinnvoll in dem Zusammenhang bitte überhaupt ganz unnormativ. Das heißt nicht gut, das heißt nicht schlecht. Das heißt nur, es löst Probleme, und weil wir keine bessere Lösung haben, fallen wir immer wieder drauf zurück. Und in der Zeit, die ich heute noch habe, würde ich in so einem Parforce-Ritt Ihnen das gerne an verschiedenen Punkten, die habe ich hier mal so zusammengefasst, kurz zeigen. Ja, ich fange nochmal an zu erklären, was ich damit meine, dass das mit der Polarisierung nicht so einfach ist und warum die sich nicht widerlegen lässt. Ich sage dann, warum Polarisierung gerade in demokratisierten Diskursen, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das Wort, ne? Ich meine sowas wie politische Diskussionen auf Social Media, warum das gerade da wahrscheinlich ist. Und dann sage ich noch was, warum das für die Politik auch fast unumgänglich ist, weil sie nämlich nur so an die Leute rankommt. Und dann sage ich noch was dazu, warum alle so viel Spaß dran haben, sich gegenseitig der Polarisierung zu beschuldigen und was das mit dem Thema zu tun hat. Und dann kommt der ein bisschen düsterere Schluss, warum das vielleicht doch heutzutage ein anderes Problem ist, als das, das ich bis dahin dann umrissen habe. Und wie ein sinnvoller Umgang damit aussehen könnte, da kann ich Ihnen nur Andeutungen machen. Das liegt nicht daran, dass ich mein Buch besser verkaufen will. Das will ich auch. Kaufen Sie mein Buch, es ist sehr gut. Aber in dem Fall liegt es einfach daran, dass ich es auch nicht besser weiß. Weil es am Ende eine praktische Frage ist. Und das hatte ich ja schon gesagt, bei praktischen Fragen, da sind wir Wissenschaftlerinnen notorisch die falschen Ansprechpartner. So, wie übersteht Polarisierung andauernd ihre eigene Widerlegung? Das hat mich umgetrieben. Und das Erste, worüber ich gestolpert bin, war eigentlich in einem anderen Forschungsprojekt. Da habe ich mit Uwe Schiemann zusammen, meinem Kollegen, Menschen dazu in Gruppen diskutieren lassen, wie sie sich gute Politik vorstellen. Müssen Sie sich jetzt, also da haben wirklich einfach aus verschiedenen Berufsgruppen immer so 5, 6 Leute zusammengesetzt und haben denen gesagt, puh, so viel Krise, so schwierig, wie geht's Ihnen denn? Wie sollte man damit denn umgehen? Und dann haben wir die Leute einfach 2 Stunden diskutieren lassen. Das muss Sie jetzt nicht länger beschäftigen. Interessant war daran zweierlei. Das Erste, alle kamen sehr, sehr schnell auf das Thema Polarisierung. Es gab wirklich keine Gruppe, die sich keine Sorgen um die Polarisierung gemacht hat. Das heißt, über Polarisierung kann man sich augenscheinlich gut zusammen sorgen. Das ist prima Gesprächsstoff. Das ist das Erste, was auffällig war. Das Zweite, was auffällig war, war, die Leute meinten augenscheinlich mit Polarisierung ziemlich unterschiedliche Dinge. Je nachdem, was sie sich überhaupt unter Gesellschaft und guter Politik vorgestellt haben. Und das war je nach Gruppe völlig unterschiedlich. Ja? Also wir hatten zum Beispiel eine Gruppe von Lehrerinnen, die hat gute Politik so verstanden, dass alle Leute mit ihren konträren Meinungen miteinander ins Gespräch kommen und man kommt gemeinsam zu einer Lösung. Ja, und Polarisierung war für diese Gruppe, wenn jemand nicht zu Wort kommt. Ja, wenn die Konflikte so verhärtet sind, dass Menschen sich nicht mehr trauen, sich zu äußern oder man ihnen den Mund verbietet. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, oder? Das ist jetzt kein völlig neuer Gedanke. Wir hatten aber auch eine Gruppe von Ingenieurinnen. Und die hatten unter guter Politik verstanden, dass die Politik sich anständige, handhabbare Probleme vornimmt, klärt, wie sie die gelöst haben will und dafür dann Leute fragt, die sich mit sowas auskennen. Und Polarisierung war für die Ingenieurinnen, dass einem ständig wer dazwischen quatscht. Das Problem an der Geschichte, die Polarisierung der einen ist die gute Gesellschaft der anderen. Und das lässt sich durch alle Gruppen hinweg zeigen. Alles, was diese Menschen moniert haben, sind hochgradig wichtige Punkte. Also das sind Probleme der Demokratie, wenn Menschen nicht zu Wort kommen. Es ist auch ein Problem der Demokratie, wenn ständig jemand dazwischen quatscht. Und dergleichen Probleme gab es noch mehr. Nur ist das halt nicht alles dasselbe Problem. Das heißt, ein Geheimnis der Polarisierungssemantik, habe ich das so ein bisschen gestelzt genannt, könnte in der Tat sein, dass die Menschen sich einfach intuitiv unterschiedliche Sachen drunter vorstellen und sich deswegen so prima drauf einigen können. Ja, jeder hat sein Problem mit der Demokratie und hat sich angewöhnt, das Polarisierung zu nennen. Dann fühlt er sich auch gleich nicht mehr so alleine, weil alle dasselbe Problem haben. Und das funktioniert genau so lange, wie niemand explizit macht, was er damit meint. Und wenn jemand explizit macht, was er damit meint, dann war das eben eine falsche Definition und man kann es so nicht messen und dann muss wieder jemand kommen, eine neue Definition erfinden. Das klingt ein bisschen schnippischer, als ich es meine. Das ist in der Tat in politischen Debatten oft so. Aber das muss man sich erstmal klar machen, dass das ein Teil der Geschichte ist. Der noch wichtigere Teil der Geschichte ist aber ein anderer. Nämlich immer, wenn in diesen Gruppen jemand versucht hat zu erklären, was er mit Polarisierung meint oder sie, dann haben diese Personen einfach niemals von den Meinungen anderer Leute gesprochen. Das ist total interessant. Manchmal haben sie das sogar explizit abgestritten. Manchmal haben sie sowas gesagt, wie, das kennen sie bestimmt auch, sowas gesagt wie, früher waren wir doch auch nicht einer Meinung und konnten trotzdem miteinander reden. Den Satz haben sie schon mal gehört, oder?
Ja.
Das heißt, die Leute haben explizit nicht das gemacht, was die Soziologie macht. Ja, die haben nicht gesagt, Polarisierung ist, wenn die Leute so extremes Zeug denken. Dann ist auch die Frage, wie sie das beobachten wollen. Sie laufen ja nicht durch die Gegend und protokollieren, was ihre Bekannten alle denken und beobachten dann die Verschiebungen oder so. Sondern die Leute beobachten politische Kommunikation. Ja, und da sind die Beispiele dann weit gestreut. Der Streit unterm Weihnachtsbaum, das, was man in den Nachrichten gesehen hat, irgendeine Demonstration, die man in der Innenstadt gesehen hat oder so. Aber was die Leute sehen, ist also nicht eine Meinungsverteilung, sondern was die Leute beobachten und was ihnen Sorgen macht, ist zuallererst die Art und Weise, wie Leute über Politik reden, was sie sagen und was sie machen. Viel, viel mehr als das, was die Leute meinen. Und das war sozusagen der Ansatzpunkt, von dem aus ich jetzt in der Folge alles aufzäumen will. Ich glaube nämlich, dass es sinnvoll ist, so über Polarisierung nachzudenken. Wenn doch das ist, was den Leuten Sorgen macht, warum fangen wir nicht da an? Dann ist es ja auch gleich gar nicht mehr so geheimnisvoll, dass wir das nicht messen können. Ja, weil wenn wir die Leute nach den Meinungen fragen, dann werden wir rausbekommen, was die Leute uns auch schon gesagt haben. Früher waren wir doch auch nicht einer Meinung. Was wir damit aber nicht messen können, ist, warum die Leute den Eindruck haben, nicht mehr miteinander reden zu können. Und um zu sehen, warum die Leute der Meinung sind, dass sie nicht mehr miteinander reden können, muss man sich angucken, wie sie miteinander reden oder eben nicht. Und das habe ich mir in meinem Projekt angeguckt. Und darum soll es in der Folge gehen. Lassen Sie sich bitte von diesem Bild nicht einschüchtern. Das ist nichts anderes als eine schematische Darstellung eines Magnetfeldes. Worum geht's? Es geht darum, Ihnen ein Bild anzubieten, wie Sie über das nachdenken können, was ich gleich sage, nämlich über Polarisierung als kommunikatives Ordnungsmuster. Das klingt so schrecklich technisch. Die Idee ist ganz einfach. Von kommunikativer Polarisierung spreche ich jetzt immer, wenn die Leute so miteinander reden, als gäbe es zwei Pole. Dazu muss es die gar nicht geben. Es reicht, dass sie so miteinander reden. Wann immer wir eine Diskussion beobachten, bei der alle Beiträge sich darüber verstehbar machen, dass sie auf diese beiden Pole Bezug nehmen, haben wir kommunikative Polarisierung. Ich muss Ihnen jetzt noch nicht einleuchten, warum das ein wichtiger Kniff ist. Denken Sie gerne noch, das ist Haarspalterei. Das mache ich gleich ein bisschen deutlich. Wenn Sie nämlich zum Beispiel mal auf Social Media gehen, ja, also Twitter hieß das früher, jetzt heißt es X oder Blue Sky oder so, diese Microblogging-Plattformen. Sie müssen da nie gewesen sein, ich erkläre Ihnen gleich, was da passiert. Aber erstmal ist ja wichtig, wir gehen immer davon aus, da findet die Polarisierung statt und deswegen habe ich da mal angefangen. Abgesehen davon komme ich da auch gut dran von meinem Schreibtisch. Ja, und man guckt sich sozusagen politische Diskussionen auf Twitter an. Dann fällt auf, dass sich diese Muster immer wieder einstellen und zwar auf geradezu paradoxe Art und Weise. Sie sehen immer wieder Diskussionen zwischen lauter Leuten, die von sich behaupten, eine vernünftige Mittelposition einzunehmen. Aber leider von Extremisten umstellt zu sein, gegen die sie umso eindeutiger Position beziehen müssen. Das ist allerdings eine Annahme, die lassen sie grundsätzlich nur für sich mitlaufen. Die Extremisten, also die anderen, stehen ständig in dem Verdacht, hinter dieser Behauptung eine Mittelposition zu vertreten, in Wirklichkeit nur ihren Extremismus zu verstehen. Das Problem ist, wenn die Leute anfangen, so miteinander zu reden, dann haben sie polarisierte Kommunikation, obwohl jeder Beteiligte der Meinung ist, eine Mittelposition zu vertreten. Sie brauchen im Zweifelsfall gar keine Extremisten dafür, dass die Leute vor Ort das Gefühl haben, sie reden mit lauter Extremisten. Das deckt sich übrigens überraschend gut mit der Forschung, die wir zu dem Thema haben, dass nämlich Leute, die solche hitzigen Debatten auf Twitter oder so beobachten, in ihrer Meinung überhaupt nicht drauf reagieren, die ist unverändert in experimentellen Studien, aber den Eindruck haben, in einer sehr viel stärker polarisierten Gesellschaft zu leben, als sie das vorher hatten. Das heißt, die Leute gehen dahin und führen gemeinsam gegeneinander ein Spektakel auf, vor dem sie dann so erschrecken, dass sie anfangen, sich selber so zu verhalten, wodurch sie ein Spektakel aufführen, vor dem sie dann wieder erschrecken. Das wäre wahrscheinlich nicht weiter schlimm, wenn auf Twitter nicht lauter Journalisten wären, die das dann noch in die Zeitung schreiben, aber das ist nur eine Seitennote. Aber warum machen die das eigentlich? Das klingt ja jetzt erstmal einfach so, als wären die Leute da alle ein bisschen verrückt. Ne? Und wir stehen da alle drüber und wenn wir das machen, machen wir das natürlich anders. Das Problem ist, dass in so Social-Media-Diskursen aus verschiedenen Gründen da kaum ein Weg dran vorbeiführt. Und den Gedanken versteht man vielleicht ein bisschen besser, wenn Sie sich kurz klar machen, was da eigentlich überhaupt passiert. Also, wenn wir jetzt uns irgendwo treffen in einem Raum, dann ist die Interaktion zwischen uns dadurch geregelt, dass wir in dem Raum sind. Ne? Wer da ist, bestimmt, wer dabei ist. Das kennen Sie alle aus dem Bahnabteil oder so, wenn Sie versuchen, nicht mitzukommunizieren zum Beispiel, dann müssen Sie das mitteilen. Und das wird dann auch zur Kenntnis genommen. Ne? Sie können sozusagen unter Anwesenden ganz schlecht nicht kommunizieren, heißt das dann. Wenn Sie die Zeitung lesen oder Fernsehen gucken, dann beobachten Sie dabei zwar Kommunikation, werden aber idealerweise selber dabei nicht beobachtet. Ja, also vielleicht schon von den Leuten in Ihrem Raum, aber das ist dann eine andere Situation. Auf Social Media, Twitter zum Beispiel, reden Millionen und Millionen Menschen gleichzeitig, können sich potenziell alle dabei gegenseitig zugucken, können das teilen, können was dazu sagen, können was damit machen. Und nicht nur reden die Leute da, das wäre ja schlimm genug. Sie tun das ja gar nicht selber, sondern sie tun das vermittels Profilen, von denen auch keiner weiß, ob der dahinter eigentlich der da drauf ist. Können Sie, also das können Sie sich vorstellen, das ist ein einfacher Gedanke eigentlich. Ne? Also das ist eine schreckliche Unübersichtlichkeit. Das heißt, wie Leute da überhaupt miteinander reden können, ist eigentlich ein großes Rätsel. Und in der Tat ist Polarisierung ein Weg, der organisiert, dass Bezugnahme da überhaupt funktioniert. Wenn Sie sich nochmal vor Augen führen, was ich vorhin erzählt habe, was die Soziologie rausgefunden hat über die Meinungsbilder in der Bevölkerung. Ja, also alle Leute haben zu allem völlig schrecklich unterschiedliche Meinungen. Es gibt Streit zu fast allem, aber nie da, wo man denkt. Und abgesehen davon stimmen die Einstellungsprofile auch nicht übereinander. Also der eine ist zwar für Grenzschließungen, aber auch für Corona-Maßnahmen. Beim anderen ist es andersrum, aber beim dritten ist es so, dass dann beides und so. Mit der Annahme würden Sie auf Social Media verrückt werden. Ja, da könnten Sie keinen einzigen sinnvollen Satz schreiben. Wenn Sie an dem Gespräch teilnehmen wollen und für andere verstehbar sein wollen, müssen Sie mit möglichst simplen Annahmen darüber operieren, wie diese Diskussion, an der Sie sich beteiligen, beschaffen ist. Und die allereinfachste Diskussion auf der ganzen Welt ist eine zwischen zwei Lagern. Ja, da brauchen Sie keine Nuancen, da brauchen Sie keine Abstriche, da brauchen Sie keine Komplexität. Hier sind die einen, da sind die anderen. Das ist unschätzbar wertvoll, dafür diesen Raum navigieren zu können. Und führt auch dazu, dass Posts, die genau das unterstellen, zuverlässig die sind, die die meiste Aufmerksamkeit kriegen, weil das die sind, die von allen verstanden werden. Es gibt da draußen Millionen Menschen, die sich auf Social Media völlig anders verhalten und die total sinnvolle, nuancierte Sachen schreiben. Es interessiert noch keinen. Weil sie nicht wissen, wie sie daran anschließen sollen. Natürlich ist das bei Ihnen anders und Sie folgen so einem Experten oder lesen Sie immer gerne, was er da Interessantes hinschreibt. Geht mir ja gar nicht darum zu sagen, dass man das so machen muss. Ich will nur sagen, es ist kein Wunder, dass es von außen so aussieht. Denn das ist nun mal das, was die meiste Aufmerksamkeit kriegt und was am schnellsten zirkuliert. Das heißt, wenn wir uns sowas angucken wie Social Media, dann haben wir den paradoxen Befund, dass bevor irgendjemand angefangen hat, einen Algorithmen zu drehen oder sie zu manipulieren oder irgendwas Böses überhaupt zu tun, wir schon einen Drift dazu haben, zu polarisieren, damit so ein demokratisierter Diskurs überhaupt funktioniert. Und demokratisiert verstehen Sie jetzt bitte ganz schlank. Das ist jetzt keine Aussage über das Gute und Schöne in der Welt, sondern einfach nur darüber, dass die Teilnahmechancen so breit gestreut sind wie noch nie. Ja, auf Social Media können so viele Menschen wie noch nie unter Gleichzeitigkeitsbedingungen über Politik diskutieren und sich dabei gegenseitig beschimpfen. Das meine ich. Und damit das funktioniert, ist Polarisierung quasi unverzichtbar. Das ist das Ganze nochmal auf Fachchinesisch. Was das heißen soll, ist, es ist wahnsinnig komplex, was auf Social Media passiert. Die soziale Komplexität ist überfordert, die sachliche Komplexität ist überfordert, wie da überhaupt Gespräche zustande kommen, ist ein großes Rätsel. Und Polarisierung ist ein sehr effizienter Weg, die Komplexität einzudampfen, indem man sagt, sachlich geht es nur um dafür und dagegen und sozial geht es um die und wir. Und indem man diese beiden Schemata auch noch aufeinanderlegt, besser kann es nicht laufen eigentlich. Das heißt aber, und das ist überhaupt nicht zynisch gemeint, Polarisierung erlaubt auf eine gewisse Art und Weise die Demokratisierung des Diskurses. Bei aller Komplexität der Politik, bei dem Schema, kann man eine Meinung haben. Es ist gar nicht so schwer. Und wie man sieht, kriegen das auch die allermeisten hin. Denn gemeint wird wirklich sehr viel auf Social Media. Und das ist eben erstmal auch einfach genau das, worum es geht. Das ist sozusagen keine Korruption dessen, was da passiert, sondern dieser Marktplatz der Ideen, als der Social Media angepriesen wird, der funktioniert nur, wenn das Angebot radikal verknappt wird. Sonst geht da keiner einkaufen. Also gibt's da zwei Meinungen. Das wäre erstmal nicht so schlimm. Und es würde wahrscheinlich auch niemanden groß interessieren, wenn es dabei bleiben würde. Ja, und wer von Ihnen mal auf Social Media war, öfter, den anderen erzähle ich jetzt Augenzeugenberichte. Man redet da auch so über Koriander. Ne? Und man redet da auch so über Heavy Metal Bands oder so. Oder Hip-Hop. Oder Hip-Hop versus Koriander. Oder, also, man kann auf Social Media polarisierte Debatten über alles führen. Das ist in den meisten Fällen aber wurscht, weil die Leute das ganz gut davon trennen können, wer sie sonst so sind. Ja, da spricht man dann von Geschmacksfragen. Oder von so Stilfragen. Brisant wird das ja erst, wenn das im engeren Sinne politische Themen betrifft. Und vor allen Dingen, wenn, und das ist ja auch noch gar nicht selbsterklärend, diese politischen Themen miteinander kurzgeschlossen werden. Also wenn eben zum Beispiel eine Aussage über Migration verstanden wird, als würde sie gleichzeitig eine Aussage über Corona-Maßnahmen und über Klimapolitik bedeuten. Wir wissen, das ist empirisch nicht gedeckt. Die Meinungen unter den Leuten, die eine restriktive Migrationspolitik wünschen, zu Corona-Maßnahmen gehen ziemlich weit auseinander. Andersrum ist es übrigens auch so. Also nur weil sie für offene Grenzen sind, sind sie nicht unbedingt für Corona-Schutzmaßnahmen oder so. Trotzdem beobachten wir im politischen Diskurs, dass immer wieder mit dieser Annahme operiert wird, das hinge irgendwie alles zusammen. Ja, es gibt sozusagen diese großen Master-Meinungen, die da aufeinandertreffen. Und man kann alles sozusagen als Statement über alles lesen. Und wie das zustande kommt, da glaube ich, da hilft uns jetzt die Interpretation von Social Media auch gar nicht so schrecklich weiter. Das hat nämlich was mit Politik zu tun. Moderne Politik, und jetzt kommt wieder so ein bisschen rätselhafter Satz, den ich dann gleich erkläre. Moderne Politik ist zu einem ganz, ganz großen Teil die Kunst, völlig disparate Konflikte so zu behandeln, als wären sie einer. Und einer der Gründe, warum das so wichtig ist, ist, dass die Leute ungern regiert werden. Einigermaßen verwirrend, erkläre ich aber jetzt. Wir können immer überlegen, Politik im modernen Sinne, wenn ich das soziologisch auf das absolute Minimum runterkoche, hat ja eine verrückte Eigenschaft, nämlich, dass sehr, sehr viele Menschen von sehr, sehr wenigen Menschen regiert werden. Und das wird statistisch auch nur unwesentlich weniger seltsam, wenn man nicht nur die Regierung reinnimmt, sondern auch die Opposition. Also wenn man sagt, dass sehr, sehr viele Menschen von verhältnismäßig wenigen Menschen repräsentiert werden, wie es dann so schön heißt. Dafür gibt es gute Gründe, zum Beispiel, dass moderne Politik sonst gar nicht funktionieren würde. Das ist eine Erkenntnis der Differenzierungstheorie, dass so ein System nur dann universal ausgreifen kann, wenn es in Publikums- und Leistungsrollen aufgeteilt ist, sagt man. Aber dass das soziologisch einleuchtet, heißt ja noch nicht, dass das den Leuten einleuchtet. Ja? Regiert werden empfinden die meisten Menschen, die nicht Politikwissenschaft studiert haben oder in Wert- und Normunterricht gepiesackt wurden, erstmal als lästig. Und so unmittelbar leuchtet ihnen auch selten ein, warum sie gerade von denen gerade so regiert werden sollen. Ein zentraler Mechanismus, über den moderne Publikumsdemokratien dieses Problem bearbeiten, ist, ich hatte das schon angedeutet, die Trennung von Regierung und Opposition. Also, wenn Ihre Regierung Sie so richtig nervt, dann wählen Sie die Opposition. Stimmt's? Ist die effizienteste Art und Weise, die Regierung dafür zu bestrafen, dass sie sie genervt hat, dann ist sie nämlich nicht mehr die Regierung. Also wenn sie erfolgreich sind beim Opposition wählen. Einzeln geht das ja schwierig. Das ist ein bisschen ulkig, weil das bedeutet, Legitimation durch Verfahren nennen wir das, dass genau der Umstand, dass sie unter Umständen darunter leiden oder dass ihnen das zumindest nicht so richtig behagt, von so wenigen Leuten regiert zu werden, dazu führt, dass sie genau dieses System immer wieder perpetuieren, indem sie quasi die Legitimation dadurch verteilen, dass sie demokratisch ihre Stimme den Leuten geben. Und das ist übrigens auch keine Verführung oder Irreführung oder so. So funktionieren soziale Systeme. Ja, wir kriegen das, das ist die beste Lösung, die wir bis jetzt gefunden haben für das Problem. Aber da drinnen gibt es eine Stellschraube, die wird oft übersehen, nämlich damit das funktioniert, muss der Unterschied zwischen Regierung und Opposition für sie wesentlich sein. Und das ist in der Tat in internationalen Vergleichen in Politikwissenschaft rausgekommen. Wenn Sie ein politisches System haben mit ganz, ganz vielen Parteien, bei denen die Parteien ganz, ganz nah an den Bedürfnissen der Leute sind, dann ist die Wahlbeteiligung sehr viel niedriger, als wenn Sie zwei Parteien haben, zwischen denen Sie die ideologischen Differenzen unüberbrückbar finden als Publikum. Je stärker Politik polarisiert ist, umso stärker motiviert das das Publikum mitzumachen. Dann macht Ihre Stimme nämlich einen Unterschied. Und das können Sie beobachten, wenn Sie sich die Zeitungsberichterstattung mal so ein bisschen angucken oder so. Die letzten Wahlen seit dem Aufstieg der extremen Rechten, genau die Zeit, in der wir angefangen haben, uns um Polarisierung Sorgen zu machen, verzeichnet die höchsten Wahlbeteiligungen seit ganz, ganz langem. Die letzten Male war die Wahlbeteiligung so hoch, als wir uns über die Wiederbewaffnung die Köpfe eingeschlagen haben oder über die Anerkennung der Ostverträge. Beziehungsweise auf jeden Fall fällt sie nicht mehr. Es ist ja je nach Region auch ein bisschen unterschiedlich. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, Augenscheinlich zieht Polarisierung das Publikum ins politische System. Und zwar sehr viel effizienter als die direkte Ansprache der Leute. Weil, wenn es in der Politik um alles geht, dann ist es eben auch wichtig, dass sie mitmachen. Und das muss man nicht gut finden, das ist einfach erstmal so. Also wenn Sie sich zum Beispiel die letzte Landtagswahl in Brandenburg angucken, dann haben in der Nachwahlbefragung 75% der Leute, die SPD gewählt haben, angegeben, sie hätten die SPD gewählt, um eine starke AfD zu verhindern. Und wenn Sie die AfD-Wählerinnen fragen, dann geben Ihnen da knapp die Hälfte zu Protokoll, sie haben die AfD gewählt, um den anderen Parteien eins auszuwischen. Das kann man alles bedauerlich finden, aber es ist eine hochgradig effiziente Mobilisierungsstrategie. Und es ist eigentlich auch kein Wunder, dass jeder Politiker, der versucht, seine Chancen auf Wahlen zu maximieren, sich da irgendwie reinhängt. Vor allen Dingen, weil man sich da so vielfältig reinhängen kann. Ich weiß ja nicht, ob es Ihnen mal aufgefallen ist. Sie müssen das nicht lesen können, ich lese Ihnen das gleich vor. Ne? Die Bildschirme sind ja unterschiedlich groß. Aber erstmal erzähle ich Ihnen das. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber es gibt ja da draußen eigentlich keinen Politiker, der sich hinstellt und sagt, Polarisierung finde ich super. Oder kennen Sie einen? Man übersieht ja auch manchmal einen. Nee, die finden Polarisierung alle, also wenn sie vor der Kamera stehen, finden sie Polarisierung alle ganz fürchterlich. Aber sie reden trotzdem irgendwie ständig darüber. Und das hängt mit dem zusammen, dass Polarisierung so eine effiziente Mobilisierungsstrategie ist, witzigerweise auch, wenn man sie nicht offensiv betreibt, sondern so um die Ecke. Ja? Also wenn sie die anderen als Spalter verurteilen, das ist gut. Dass sie dabei natürlich auch polarisieren, ist ein offenes Geheimnis. Und es gibt da unendlich viele Beispiele. Ich nehme jetzt aber die ersten drei, die mir einfallen. Bitte nehmen Sie das nicht als Ausweis meiner politischen Sympathien für irgendwas. Es sind einfach die Beispiele, mit denen ich viel gearbeitet habe. Also erinnern Sie sich zum Beispiel noch an den Herrn Kubicki, wie der gesagt hat, dass der jemand, den Lauterbach, würde man in seiner Stammkneipe einen Spacken nennen. Wissen Sie das noch? Naja gut, also ich erzähle es Ihnen einfach, das hat er gesagt. Der ist interviewt worden zu den Corona-Schutzmaßnahmen. Und dann ging es darum, dass sie die Bevölkerung spalten, sagt der Herr Kubicki. Und das macht er unter anderem daran fest, dass man in seiner Stammkneipe eben jemanden wie den ihm einen Spacken nennt. So, jetzt habe ich es ein paar Mal gesagt. Der Witz an dieser Stellungnahme ist natürlich, dass Herr Kubicki das niemals selber tun würde, nicht wahr? Das überlässt er den anonymen Leuten in seiner Stammkneipe. Was ihm die Möglichkeit erlaubt, ja, das ist ein herabwürdigender Begriff, das ist mir auch klar. Entschuldigung, es gab ja eine Zwischenmeldung. Deswegen habe ich auch kurz gezögert. Der Punkt war, es stand so in der Bildzeitung. Ich dachte, das hilft jetzt auch nichts, wenn ich es hier verschweige. Er hat als Beleidigung benutzt. Das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass er damit, die er selber nicht benutzt hat, sondern anderen in den Mund gelegt hat. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass man damit beides haben kann. Ne? Man kann seine Leute mobilisieren gegen was, was man unvernünftig findet. Man kann das im Namen der Einheit des Staatsvolkes tun. Und man kann gleichzeitig sozusagen damit drohen, dass die Spaltung kommt, aber nicht von einem selbst, sondern quasi aus der Bevölkerung raus. Und das ist die Grundmagie politischer Rhetorik gerade. Das wird Ihnen, wenn Sie es einmal gesehen haben, immer wieder auffallen. Ich meinte ja vorhin, die Leute sorgen sich alle um die Spaltung der Bevölkerung und wenn man sie dann misst, dann findet man sie nicht. Eine kritische Spitze von meinem Buch wäre zu sagen, man darf nicht den Fehler machen, den Politikerinnen zu glauben, dass ihre Positionen aus der Bevölkerung kommen. Ja? Politiker haben immer ein Interesse daran, ihre Position als einzigartig gegen die anderen in Stellung zu bringen. Politikerinnen müssen polarisieren. Das ist gar kein Vorwurf, das müssen die einfach. Gleichzeitig können sie moderne demokratische Politik nicht machen, ohne sich auf die Legitimation der Bevölkerung zu beziehen. Das heißt, sie werden immer behaupten, ihre Position kommt aus der Bevölkerung, spricht tendenziell die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung an und wird eigentlich ohnehin schon von jedem geteilt. Wenn jetzt also die Politikerinnen sagen, dass die Bevölkerungsmehrheit oder ein Großteil der Bevölkerung hinter ihnen steht und dann was schrecklich Polarisierendes sagen, dann darf man nicht den Fehler machen zu denken, dass das ist, weil die Bevölkerung polarisiert ist. Sondern es ist erstmal, weil die Politikerinnen zwei Anforderungen an ihre eigene Rhetorik gerecht geworden sind. Nämlich einerseits sich der Mehrheit zu vergewissern und andererseits den Konflikt zu suchen. Das müssen sie beides machen. Nur ist das eben ein Effekt der politischen Kommunikation und keiner der Bevölkerung. Die Bevölkerung wird das in Teilen übernehmen, das beobachten wir auch immer wieder. Wenn der politische Streit scharf genug zugespitzt ist, dann antworten die Leute aus Loyalität teilweise passendes in den Umfragen. Aber es ist trotzdem nie so, dass das, was wir als politischen Streit beobachten, ein einfaches Abbild der Meinung der Bevölkerung ist. Das ist auch noch nie gewesen. Das ist übrigens auch demokratietheoretisch überhaupt nicht wünschenswert und das ist auch gar kein Ideal, an dem man sich langhangeln sollte. Man muss einfach erstmal einsehen, dass es so nicht ist. Ja, die Parteien organisieren Meinungsbildung, die bilden die Meinung nicht ab. Und der politische Streit führt sozusagen Meinung, führt Entscheidungsszenarien zur Entscheidung, aber nicht, indem er sozusagen die Meinung der Bevölkerung abbildet. Das ist der kurze Exkurs. Sie sagen will es, Politikerinnen stellen sich also hin und werfen sich gegenseitig andauernd Spaltung vor. Politiker können mit der Spaltung drohen und Politiker können sich als Vermittler hinstellen. Und wenn Sie sich gerade noch an das Bild von den Social-Media-Diskursen erinnern, der Effekt ist derselbe. Alle drei Strategien funktionieren, indem sie voraussetzen, dass es die Spaltung schon gibt, die sie in Wirklichkeit gegeneinander erst vorantreiben. Ja, also wenn ich sage, die Leute in meiner Kneipe, die stehen sonst auf, dann unterstelle ich eine Spaltung, die ich in Wirklichkeit in dem Moment erst behaupte. Wenn ich sage, wenn ihr so weitermacht, dann knallt's, dann unterstelle ich eine Spaltung, die ich in dem Moment erst behaupte. Und wenn ich sage, ich habe die Aufgabe, hier eine vernünftige Vermittlungsposition einzunehmen oder neutral zu sein, dann unterstelle ich auch eine Spaltung, die ich oft genug in dem Moment erst behaupte. Also man kann zum Beispiel von dieser Entscheidung, keine Regenbogenfahnen auf dem Reichstag zu hissen, halten, was man will. Aber Frau Klöckners Begründung, sie müsse das tun, weil sie sich neutral gegenüber den politischen Lagern verhält, ist ganz klassische Polarisierungsrhetorik. Ja, diese Lager gibt es da draußen nicht. Es gibt da draußen Leute mit unterschiedlichen Meinungen dazu, aber das ist nicht so, dass es da die gibt und da die. Die und die gibt es vor allen Dingen, damit man sich neutral dazwischen stellen kann. Und auch an der Stelle ist mir jetzt wichtig zu sagen, damit will ich Frau Klöckner gar nicht als besonders herausstellen. Das ist politisches alltägliches Tagwerk, das machen die alle. Ne? Und das müssen die ein Stück weit auch machen. Sie müssen ja ihre Position irgendwie vor diesem Hintergrund rechtfertigen. Aber deswegen trägt das sozusagen in der politischen Kommunikation auch einfach dadurch, dass die Leute diese Figur immer wieder anrufen. Es lohnt sich einfach, Polarisierung zu sagen, weil das einen selber sehr hervorragend in Szene setzt und gleichzeitig den Vorteil hat, dass es so ein bisschen wirkt wie ein Verhängnis, über das man sich die Haare rauft, bei dem man aber konkrete Verantwortliche dann am Ende doch nicht so richtig benennen muss. Und weil das so ein schönes Kippbild ist, habe ich Ihnen diesen Tweet mitgebracht. Interpretieren Sie das nicht über, ich will es Ihnen nur mal erzählen, was da drauf ist. Also was da gepostet wird, das Bild unten ist in der Tat ein Wahlplakat der SPD zum Europawahlkampf. Auf dem sehen Sie zwei Bilder, eine Familie in Bunt, ja, die isst Spaghetti, und eine Familie in Schwarz-Weiß, die isst ein Vogelbraten, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht vielleicht ein Truthahn und auch ein amerikanisches Foto ist. Das macht aber nichts, ist für die Interpretation auch Wurst. Weißt du, dieses Foto mit der Schrift drauf, in welchem Europa willst du morgen aufwachen, suggeriert ist, bei der Europawahl geht es um eine Richtungsentscheidung. Es gibt auf der einen Seite uns, die Leute zusammenführen, von ganz diversen Hintergründen, modern. Und dann gibt es diese ausschließende, rückwärtsgewandte Vision von Europa, die besteht aus Menschen, die aussehen wie in den 50ern, Geflügelbraten essen wie in den 50ern, weil sie nun mal auf einem Foto in den 50ern aufgenommen worden sind. Ja? So weit, so gut, das ist halt Wahlkampf. So, jetzt hat Herr Ahmad Mansur, der, wie Sie vielleicht wissen, eher der CDU nahesteht, dieses Plakat retweetet und hat darüber geschrieben, ich möchte ein Europa, das die Menschen nicht spaltet, ein Europa, das keine billige Identitätspolitik betreibt. Die Trennlinie darf nicht nach Hautfarbe, Religion oder Herkunft verlaufen, sondern zwischen denjenigen, die die Grundwerte Europas leben und denen, die sie ablehnen. Das Lustige, in Anführungsstrichen, man darf einfach mal davon absehen, was wie sympathisch wir die Leute jeweils finden, ist, dass auf dem Plakat und über dem Plakat mehr oder minder dasselbe steht. Also der Vorwurf, der sozusagen im SPD-Plakat in Richtung CDU artikuliert wird, wird von der CDU über dem SPD-Plakat genauso artikuliert und dem SPD-Plakat vorgeworfen. Und das ist in der Tat was, das werden Sie da draußen auch immer, immer, immer wieder sehen. Ja, gesellschaftliche Spaltung machen immer die anderen. Und mitunter werfen wir Ihnen auch in allererster Linie vor, dass Sie spalten. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns gründlich von Ihnen abspalten müssen. Das ist es dann runtergekocht. Und ich sage schon, das sind auch Zugzwänge der Politik. Man muss das gar nicht immer alles so schlimm finden. Aber man muss sich eben klar machen, das sind Zugzwänge der Politik und kein Abbild der Meinung in der Bevölkerung. In der Bevölkerung wollen die allerwenigsten Leute auf 50er Jahre Geflügelfotos leben und in der Bevölkerung wollen sich auch die wenigsten davon abspalten. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich bis jetzt quasi gesagt habe. Polarisierung erlaubt paradoxerweise Mitreden. Eine polarisierte Gesellschaft ist wirklich eine, zu der jeder eine politische Meinung haben kann. Aber nicht nur erlaubt Polarisierung mitzureden, Polarisierung fordert es auch geradezu ein, weil in einer wirklich polarisierten Gesellschaft geht es ja ständig ums Ganze und wenn Sie da nicht mitmachen, das wäre unverantwortlich. Ja, dann müssen Sie jetzt dieses Mal aber wirklich. Und für die Richtigen. Und mit Leidenschaft. Und sagen Sie Ihren Nachbarn Bescheid. Das heißt, Polarisierung befeuert auch die politische Teilhabe oder erleichtert zumindest die Integration des Publikums ins System, falls Sie mir diesen etwas technischen Begriff erlauben. Und da bin ich jetzt heute gar nicht mehr gesondert darauf eingegangen, weil das so einleuchtend ist, das wissen Sie alle. Polarisierung erzeugt auch kontinuierlich Nachrichtenwert. Also nicht nur ist es für Politiker attraktiv, von Polarisierung zu reden, sondern die Presse liebt die Polarisierung. Warum? Weil Konflikt einfach interessant ist. Ja? Und je einfacher Konflikte sind, umso besser kann man darüber berichten. Also alleine darüber, dass die Presse die ganze Zeit darauf drängt, Konflikte nach vorne zu stellen, das muss sie auch, da kann sie auch nichts für. Aber entsteht sowieso der Eindruck, es gäbe mehr Konflikt, als man gemeinhin so meint. Wenn dann die Semantik der Polarisierung auch erstmal etabliert ist, also die Leute dann auch Polarisierung sozusagen als Begriff verfügbar haben, dann fängt man auch noch an, alles mit Polarisierung zu erklären, was an Konflikten da so draußen rumläuft. Und im Effekt steht es auch noch dauernd in der Zeitung. Das Perfide ist, wenn das mal läuft, dann braucht das die Rückbindung an die Sachdimension eigentlich gar nicht mehr. Also man könnte sogar zuspitzen, könnte sagen, dass wir diese unterschiedlichen Meinungen in der Bevölkerung, also diese Zwei-Lager-Kommunikation nicht finden, ist ein Stück weit das Problem, das die Polarisierung selbst bearbeitet. Die Konflikte da draußen sind so kompliziert, die würden wir politisch gar nicht abgebildet kriegen, in den allermeisten Fällen. Aber dadurch, dass wir uns politisch auf diese Lagerkonstellation eingeschossen haben, in Anführungsstrichen, können wir die Leute mitnehmen, denn in dieser Lagerkonstellation können sich die meisten irgendwo wiederentdecken, ohne dass wir diese Komplexität in vollem Maße gleich mit abbilden müssten. Das ist einfach wahnsinnig praktisch. Der Nachteil davon ist, diese Struktur ist so selbstlaufend, dass man sie hacken kann. Und damit komme ich sozusagen zu dem kritischen Schluss. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum wir so viel über Polarisierung reden momentan. Und der eine ist relativ, mal sagen, wertneutral. Wir sehen sie einfach besser als früher. Ja, also früher haben die meisten Leute einmal am Tag Nachrichten geguckt und mit Leuten geredet, die sie kannten. Früher haben die meisten von uns wirklich in Filterblasen gelebt. An ihrem Stammtisch wussten sie so ungefähr, was die Leute denken. Auf der Arbeit wussten sie so ungefähr, was die Leute denken. Und bei den anderen haben sie dann bestimmte Sachen nicht angesprochen, weil sie wussten, wo das hinführt. Und das hat dazu geführt, dass man leidlich harmonisch durch das Tagesgeschehen kam, es sei denn, es kochte gerade irgendwo hoch. Und in den Nachrichten, über die hat man sich sowieso immer geärgert, aber da hat man einfach unterstellt, dass die anderen sich über dasselbe ärgern, da kommt die Bevölkerung sich gleich nicht mehr so gespalten vor. Mit der Digitalisierung von Alltagskommunikation sind wir das erste Mal mit dem Problem konfrontiert, dass wir allen Leuten die ganze Zeit beim Quatschen zugucken können. Und das heißt, wir sehen, wie viele Meinungen es da draußen gibt. Und wir sehen, wie sich gestritten wird. Und wir achten natürlich auf das besonders, was uns besonders zuwiderläuft. Weil das, was uns am meisten aufregt. Und dann gibt es in der Tat auch noch Algorithmen, die das nach oben spülen. Und wenn das auf die Selbstorganisation von Politik als polarisiertem System trifft, ist es kein Wunder, dass uns das mehr umtreibt als früher. Das ist der Grund, wo ich sagen würde, gut, so ist das Leben, so ist es halt gerade. Der zweite Punkt ist ernster und der ist, wir sorgen uns über politische Polarisierung ziemlich genau in dem Maße, in dem die extreme Rechte in den jeweiligen Ländern in den letzten Jahren an Prominenz und Durchsetzungsstärke zugenommen hat. Das heißt, die USA sorgen sich um die Polarisierung seit dem Streit um die damalige erste Clinton-Administration und diesen Lewinsky-Skandal, bei dem die Republikaner die Zusammenarbeit verweigert haben, was eine lange Spirale in Gang gesetzt hat, die am Ende nicht zuletzt in Donald Trump mündete. In Deutschland sorgen wir uns, seit es die AfD gibt, um Polarisierung. Vorher war das echt nicht so ein Thema. Und da würde ich zwei Schlüsse draus ziehen. Der eine ist, es ist in der Tat, das können Sie in dem Buch, das kriege ich heute nicht in der Kürze hin, aber in dem Buch nochmal gründlicher nachlesen. Es ist in der Tat so, dass ich sagen würde, der Aufstieg zum Beispiel der AfD lässt sich nicht mit der Polarisierung der Bevölkerung erklären. Es ist nicht so, dass die Leute enttäuscht, weil die Merkel-CDU nach links gerückt ist, jetzt rechts eine Repräsentationslücke gesehen haben oder dass die Leute auf einmal rechter geworden sind und deswegen rechter wählen oder so. Es ist vielmehr andersrum. Es ist der AfD gelungen, Polarisierung für sich zu nutzen. Dadurch, dass es ihr gelungen ist, sich als Fundamentalopposition in Schale zu werfen, als die Partei, die gegen alle anderen ist, hat sie eine völlig unverhältnismäßige Prominenz im politischen Diskurs. Also selbst wenn wir uns jetzt den Höhenflug der AfD gerade angucken, ne, bei ihren 25% oder wo die da stehen, das steht in keinem Verhältnis zu ihrer diskursiven Prominenz. Die ist immer noch viel höher. Weil sie sozusagen als die der Gegenpartei, die heißt ja auch so, ne? Fun Fact, ich weiß nicht, ob das jemandem mal aufgefallen ist, alle Parteien im Bundestag haben ihr Programm im Namen stehen, außer der AfD. Na, es gibt Sozialdemokraten, es gibt Christdemokraten, es gibt Grüne, es gibt Linke und es gibt immer noch Freie Demokraten, noch nicht im Bundestag. Aber die Alternative für Deutschland sind einfach nur die anderen. Na, und diese Pose hat sie so erfolgreich besetzt, dass immer, wenn irgendwo politisch gestritten wird, die Frage ist, wo steht eigentlich die AfD? Es gibt keine Partei, die ihr Programm nicht verkauft als Mittel gegen die AfD. Es gibt keine Talkshow, die sich nicht den Kopf darüber zerbrechen müsste, ob man die AfD einlädt oder dann den ganzen Abend darüber redet, dass man sie nicht einlädt. Das heißt, die sitzen immer mit am Tisch, weil sie es geschafft haben, genau diese Polarisierungsstruktur, die ich Ihnen heute im Ganzen versucht habe zu umreißen, diese Idee, dass die Kommunikation sich an diesen zwei Polen ausrichtet, weil es ihnen gelungen ist, im politischen Diskurs einen Pol zu besetzen. Alles bezieht sich darauf und bringt alle anderen in eine völlig unbequeme Situation, gleichzeitig total zerstritten und ununterscheidbar zu wirken. Immer wenn es darum geht, was gegen die AfD zu machen, wirken sie zerstritten, weil sie sich nicht einigen können. Immer wenn sie dann versuchen, was zu machen, dann wirken sie, als wären sie völlig ununterscheidbar, weil sie, ne, sie wissen, worauf das hinausläuft. Daraus folgt zweierlei, würde ich sagen, und damit würde ich sie dann auch einigermaßen vollgequatscht in die Diskussionsrunde entlassen. Das erste ist, und das ist ein bisschen der provokante Schluss des Buches, wenn es so ist, dass der politische Diskurs gar nicht anders kann, als polarisiert zu operieren, dann sind, glaube ich, alle Bemühungen darum, die Polarisierung zu überwinden, irregeleitet. So geht das nicht. Das ist her, ich will jetzt nicht bestreiten, dass das ein schönes Ziel ist und vielleicht kommt man dabei auch ein Stückchen weit, aber das hat Grenzen. Politik polarisiert sich selbst. Ja, immer wieder. Das muss sie. Und wenn man vor diesem Hintergrund aber was gegen die AfD unternehmen will, dann kann man das nicht tun, indem man Polarisierung verhindert, sondern nur, indem man sich fragt, wie man sie von diesem Pol wieder wegkriegt. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass sich nicht der ganze politische Diskurs um diese Partei aufbaut? Und da gibt es 10.000 unterschiedliche Überlegungen und ich möchte überhaupt keine favorisieren, aber alle laufen sie irgendwie darauf hinaus, dass die Streitachse woanders langlaufen muss. Das heißt, irgendwie muss man sich darauf einstellen, dass woanders vehement gestritten wird, wenn doch das Problem ist, dass dieser Streit auf eine seltsame Art und Weise hohl dreht. Dazu können wir vielleicht gleich noch was sagen. Der andere, viel weniger technische, viel weniger utopische, viel weniger vielleicht auch für Sie zu abstrakte Punkt, der viel, viel einfachere Punkt ist, wenn es so ist, dass die meisten Sorgen, die wir um die Polarisierung besprechen, eigentlich mit dem Aufstieg der extremen Rechten zu tun haben. Und den Test können Sie auch zu Hause mal machen. Ja? Also Einschüchterung von Kommunalpolitikerinnen in Ostdeutschland zum Beispiel ist so ein Thema. Das wird bei meinen Polarisierungsvorträgen immer wieder erwähnt. Dann haben diese Themen in der Regel mittelbar oder sehr direkt was mit rechtsextremer Mobilmachung zu tun. Viel, viel eher als mit Polarisierung. Es ist nicht die Polarisierung, die die Leute verhaut. Es ist nicht die Polarisierung, die die Leute einschüchtert. Sondern es sind ganz konkrete Akteure. Und wenn Sie mir auch bei sonst nichts folgen, sollten Sie mir bei dem Punkt folgen, dass Polarisierung erstmal ein Merkmal politischer Kommunikation ist, dann sollte man aufhören, für diese ganz konkreten Probleme immer diese schrecklich abstrakte Ursache zu suchen. Ja, das, was da passiert, das tun konkrete Akteure in konkreten Umständen und wir kommen bei der Bekämpfung davon wahrscheinlich weiter, wenn wir uns darauf konzentrieren. Polarisierung werden wir kurz- und mittelfristig ohnehin nicht los. Da können wir uns nur alle fragen, ob es irgendwie produktiver geht und darüber würde ich mich auch freuen. Aber es wird eine Polarisierung bleiben. Vielen Dank.
Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.